Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist ein Mann, der nichts Geringeres will, als die Welt verbessern. Er ist erfolgreicher Unternehmer, berät als Querdenker DAX-Konzerne wie BASF oder Adidas. Und gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus verfolgt er eine Mission, Unternehmer für die Idee des Social Business zu begeistern, Unternehmen zu gründen, die nicht in erster Linie ihre Gewinne maximieren, sondern die drängendsten Probleme der Welt lösen wollen. Herzlich willkommen, Hans Reitz.
Schönen guten Tag.
Gibt es eigentlich irgendein Problem, das Sie für unlösbar halten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass jedes Problem eine Lösung hat.
Das heißt, auch die aktuellen Probleme wie Corona-Krise oder das wahrscheinlich noch deutlich größere der Klimaerwärmung sind Probleme, von denen Sie sagen würden, wir können die in den Griff kriegen.
In der Corona-Krise bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Frage der Zeit ist. In der Klimafrage wird es eine Frage des Bewusstseins werden, dass es jeden Einzelnen betrifft. Ja.
Woher nehmen Sie diese Überzeugung, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt?
Naja, in der Generation, in der ich geboren bin, also 66, und dann danach haben wir noch immer sehr viele Probleme gehabt. Und letztendlich hat mir mein Leben bewiesen, dass es immer irgendwo eine Lösung gibt. Und selbst wenn wir den Tod überwinden müssen mit Trauer oder etwas, es gibt immer irgendwie Hoffnung, solange es Leben gibt. Also von dem her bin ich da auch sehr optimistisch, dass der Mensch alle Probleme lösen kann, wenn er will.
Jetzt wollen Sie ja auch das Unternehmen anders wirtschaften, nachhaltiger, nicht hauptsächlich gewinnorientiert. Sie sind mit vielen Managern großer DAX-Konzerne in Kontakt, die ja oft, unterstelle ich jetzt mal, anders ticken als Sie. Wie oft haben Sie schon hören müssen, Herr Reitz, Sie sind zwar nett, aber ein kompletter Idealist, so funktioniert die Geschäftswelt nicht.
Nee, das kenne ich eigentlich soweit nicht. Das würden Sie, wenn Sie es denken, für sich behalten. Das meiste Manager und Menschen stimmen mir zu, wissen, wie dringlich die Frage ist, wissen, um was es geht und versuchen in ihren gesetzlichen Rahmen, die sie haben, tatsächlich den Wandel voranzubringen.
Also ja. Sie haben ein sehr positives Bild von Managern, auch von Top-Managern, die ja hier oft sehr verschrien sind wegen zu hoher Bezüge und so weiter.
Ja, klar. Wir müssen ja auch wissen, von der Geschichte her bis 1999, erst dann fand das Thema der Korruptionsgesetze statt. Und wir hatten ja ein korruptives System bis in den Ende der 90er Jahren. Und erst dann hat man die Governance-Struktur nachhaltig geändert. Die jetzigen Manager, die jetzt an der Position sind, und bei jedem DAX-Konzern, wenn man es hochrechnet, 30 mal 5 sind es 180, 220 Vorstände im DAX insgesamt, da glaube ich, ist jeder klar und jeden Einzelnen bewusst, was der Zeitgeist ist und wie stark die Veränderungsnotwendigkeit ist. Das würde ich unterstellen, dass die Mehrheit sehr achtsam und weiß, was es zu tun gibt. Die gesetzlichen Rahmen von der Börse und vom Kapital, die bringen die Manager ganz schön oft in Konflikten.
Da sprechen wir später nochmal intensiver drüber. Ja, ich würde jetzt gerne am Anfang der Sendung eine kleine Kennenlernrunde machen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Halbsätze vor und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Ja. Drei Charaktereigenschaften, die mich charakterisieren, sind?
Abenteuerlust, Neugier und Verantwortung.
Ich bewundere Menschen, die
authentisch sind, sich für andere Leute einsetzen und die ihre Gabe ausgeprägt haben.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes?
Tolle Frage. Würde ich als erstes die Medizin angehen und dass wir wieder in Würde alle eine medizinische Fürsorge haben.
Geld ist für mich
ein wunderbarer Handlungsspielraum und eine Ressource und ein Gestaltungsmedium.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir?
Meine Familie, meine Kinder, meine Frau, meine Brüder, meine Schwester.
Ich bin glücklich, wenn?
Ich bin immer glücklich, davon bin ich gesegnet. Wenn ich es Glück heißt, vom Glücken gelingen, wenn mir wieder etwas gelingt.
Wenn ich meinen vier Kindern einen Rat mit auf den Weg geben dürfte, wäre es der folgende.
Leb dein Leben, es ist dein Leben. Lass dir von niemand etwas sagen, wie du lebst.
In einer großen Familie aufgewachsen zu sein?
Ist ein Riesensegen. und im Nachhinein, auch wenn es hart war in der Kindheit, ein großes Glück.
Sie hatten 6 Geschwister, sind 1966 in Niederbayern geboren und Ihre Mutter musste richtig hart arbeiten, um Sie und Ihre 6 Geschwister durchzubringen, weil Ihr Vater erkrankt ist. Wie alt waren Sie, als der Vater nicht mehr arbeiten konnte?
9.
Das war für Ihre Mutter mit Sicherheit ziemlich hart, 6 Kinder, 7 Kinder durchzubringen.
Ja, also ich habe meine Mama nie und nimmer sich beschweren hören über die viele Arbeit. Aber nachts oft dann irgendwann einmal entdeckt, dass sie sich Sorgen macht ums Geld. Wie, klar, sie hatte keine Angestellte, hatte ein Wirtshaus und hat einen 9-Personen-Haushalt ernährt. Über die Arbeit hat sie sich nie beschwert, bis heute nicht. Aber die Steuer zu machen, die Finanz, die Papiere und dass immer genügend Geld da ist, das war eine große Sorge. Ja.
Wie alt waren Sie, als Sie gesagt haben, ich gucke mir das nicht mehr an, ich muss irgendwie meine Mutter versuchen zu unterstützen?
11, 12 und dann habe ich angefangen, Geschäftel zu machen, wie man das so nennt.
Sie haben Ihr erstes eigenes Unternehmen gegründet.
Wir haben dann mein erstes eigenes.
Mit 12
habe ich angefangen, mein erstes eigenes Geld zu verdienen und dann etwas später habe ich dann ein erstes eigenes Unternehmen gegründet, aber allerdings mit der Unterschrift von meinem Bruder, weil ich durfte ja noch nicht.
Was war das für ein Unternehmen? Mit was haben Sie Geld verdient?
Wir haben Sonntagsbild am Sonntags ausgefahren in verschiedenen Dörfern und haben dabei gut Geld verdient, ja, jeden Sonntag. Und dann das zweite war so, dass wir angefangen haben, Mobet-Verleih und dann ging es schon los in das Thema, dass ich Reinigungsdienste und das Kino sauber gemacht habe und einen Service angeboten habe, das Kino zu betreiben.
Das war mit Sicherheit gefragt, denke ich mal, diese Reinigungsdienste.
Alles war dann gefragt und dann ging es weiter, dann Skireisen, Sportgeschäft und dann mit 18 hatte ich 6 kleine Unternehmen.
Mit 14 haben Sie die Schule geschmissen? Also so einen klassischen Weg hin zum Unternehmertum mit Schulabschluss und Studium haben Sie nie gehabt?
Nein, habe ich nicht gehabt. Nee, noch nicht. Kann ja noch kommen, bin ja erst 54.
Haben Ihre Geschwister denn ähnlich getickt wie Sie? Hat da die ganze Familie an einem Strang gezogen oder waren Sie schon sowas wie eine Ausnahmeerscheinung?
Nee, meine Brüder sind alle fleißig durch die Lehre durchgegangen, sind überall durch und haben, einer von meinen Brüdern, der Franz, ist ein Jahr jünger, der hat mit 15 bei Siemens angefangen, der ist heute dort Betriebsrat, andere hat bei, die sind alle durchgegangen, die sind eher mehr oder weniger, machen die ein sehr ehrenwertes und gutes Leben, ja. Setzen sich aber auch sehr viel für andere Leute ein.
Jetzt könnte man ja denken, mit der Notwendigkeit schon sehr früh Geld zu verdienen, um zum Familieneinkommen beizutragen, hätten Sie genug zu tun gehabt. Dennoch haben Sie auch als Jugendlicher schon angefangen, sich im Umweltschutz zu engagieren, weil Sie gemerkt haben, hier läuft was schief. Das war ja dann so Anfang bis Mitte der 80er Jahre, wenn ich zurückrechne. Gegen was bzw. für was haben Sie damals gekämpft?
Na, erstens war es politisch einfach, weil wir hatten ja Franz Josef Strauß und dadurch eine Counterkultur als Jugendlicher zu stellen, ist relativ einfach, wenn du so ein Feindbild hast. Zweitens ist in der Nähe Wackersdorf gewesen und drittens bin ich an der Donau aufgewachsen und an Kelheim waren genau die 3 Chemiewerke, die hintereinander alle ihre Abwässer dort mit reingelassen haben und in Saal an der Donau war nichts mehr. Es ging einfach nichts mehr. Wenn wir in die Donau gefallen sind, mussten wir ins Kreiskrankenhaus, um untersucht zu werden. So stark war die Verschmutzung.
Heute kann man darin schwimmen, schätze ich.
Und heute kann man Gott sei Dank.
Wie im Rhein auch.
Ja, das ist auch das, was ich immer wieder betone. Wenn wir wollen, können wir es drehen. Wir haben damals die erste Abensberger Umweltschutzgruppe aktiv gegründet und alles Mögliche dafür getan, dass der Müll im Wald wegnimmt, dass die Verschmutzung in unserem persönlichen Umfeld wegnimmt. Das war ja dreckig ohne Ende.
Das heißt, Sie haben nicht nur protestiert, sondern haben sich damals auch schon bemüht, Dinge zu verändern.
Ja, also wir haben Batteriesammelstellen im gesamten Landkreis Kelheim eingeführt. Keine einzige Batterie mehr Müll war eine Aktion und wir haben überall Kisten aufgestellt, was heute normal ist, um dann, dass die Geschäfte die Batterien einsammeln können. Wir haben Milchabfüllanlagen wieder aufgestellt. Wir haben aktiven Umweltschutzmarkt kreiert. Ja, wir waren immer pragmatisch. Wo kann jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten? Jetzt und gleich.
Mit 20 sind Sie dann mit einem Freund zusammen nach Indien gegangen, nach Indien gereist. Letztlich wurden da 7 Jahre Aufenthalt draußen. Mit welchem Ziel sind Sie da hingereist?
Ja, wenn ich ehrlich bin, erstmal natürlich davon, um den klassischen vorgegebenen Lebensweg aus dem Weg zu gehen. Ich hätte zur Bundeswehr müssen, das wollte ich nicht. Also musste ich mir nach anderen Möglichkeiten suchen. Ich wollte nach Indien, weil ich sehr angetan war von Mahatma Gandhi, den Film, und wollte Satyagraha lernen, also den gewaltlosen Widerstand. Und das hat mich nach Indien getrieben.
Mit dem Freund zusammen?
Der Freund kam in der zweiten Reise mit. Die erste Reise habe ich alleine gemacht. Dann kam da drei, die dann hinterher.
Und Sie hatten mit dem Freund zusammen noch einen Traum, nämlich ein Stück Urwald zu kaufen. Für was?
Ja, mein Freund war das eher so. Der hat ja auch so, der war Imker und wir hatten einen Traum, einfach einen Wald mit Elefanten und Affen zu haben. Und wir hatten sehr viel Honig, circa 10 Tonnen im Jahr, die haben wir verkauft und aus dem hatten wir das Startkapital. Und daraus wurde dann auch tatsächlich der Traum wahr. Und bis heute lebt mein Freund wie ein Einsiedler in den Urwald zusammen, in einer Permakultur nennt man das jetzt, und lebt mit seinen Affen und mit seinen Elefanten.
Sie selbst sind dann in Indien erstmal geblieben und viel gereist. Wie haben Sie das finanziert? Haben Sie gejobbt in den einzelnen Ländern, die Sie dann bereist haben? Wie Pakistan waren Sie, glaube ich, Afghanistan?
2 Jahre davon war quasi wie ein Mönch zu leben. Also ich hatte nichts mehr. Ich war barfuß und habe mich für Ahimsa entschieden, also für einen gewaltlosen und einen besitzlosen Weg. Die andere Zeit hatte ich noch ein bisschen Geld vorrätig und ich habe vielen Menschen vorher schon großen Gefallen getan und dann haben die und habe Geld geliehen, die haben mir dann ihr Geld zurückgegeben und konnte das einfach finanzieren. Aber ich habe auch durchschnittlich nicht mehr wie 5 Mark am Tag gebraucht.
In den Ländern ist es ja auch ein bisschen mehr wert, als es hier ist.
Genau, da konnte man gut leben davon.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben 2 Jahre quasi fast als Bettelmönch gelebt, irgendwas mussten Sie ja essen.
Ja, das war nicht so stark das Problem in den Klöstern oder in dem Vipassana Meditationszentrum, wo ich dann überwiegend war. Oder ich habe natürlich dann auch immer wieder mal das ein oder andere Geschäftel gemacht. Also ich habe schon auch immer wieder gehandelt. Mal
Sie waren handelnder Mönch.
Ah, ja, genau. Wenn man Geld gebraucht hat, hat man sich Geld gemacht. Das war nicht das Problem. Das ist bis heute nicht das Problem.
Sie haben außerdem noch klassische südindische Musik studiert. Sowas macht man vermutlich nicht, um ein bestimmtes Berufsziel anzustreben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Naja, das war so, ich wollte eigentlich in eine Schule von Mahatma Gandhi gehen, aber es gab keine Satyagraha-Schule. Und dann saß ich in Madurai am Meenakshi-Tempel und dann kam ein Mensch auf mich zu und er fragte, ob ich nicht Musik studieren möchte. Und ich sagte, nee, mein ganzes Leben lang habe ich noch nicht gedacht, Musik zu studieren. Bin dann mit dem Bus weggefahren, fand dann so, ich war ja in Indien, um etwas zu lernen. Und dann bin ich wieder zurück, habe gesagt, ja, und dann habe ich diesen sehr harten Weg begonnen. Das waren dann 6 Jahre, bin ich dann mit meiner Tabil umhergereist.
Das ist so eine Trommel, ne?
Indische, das ist eine 12 Kilo schwere Trommel und die beinhaltet auch sehr viel Hingabe und sehr viel Lernbereitschaft. Und ich bin dann mit den Schülern in Meenakshi-Tempel zusammen, habe ich dann 6 Jahre lang jeden Tag zwischen 4 bis 6 Stunden mich an der südindischen klassischen Musik eingefunden, eingearbeitet und bin sehr dankbar dafür.
Ohne dass Sie vorher das Gefühl gehabt hätten, ich bin ein besonders musikalischer Mensch?
Ja, also, aber ich glaube ja, dass jeder Mensch ein Musiker ist oder in jedem Menschen steckt eine musikalische Persönlichkeit. Sie ist halt verdeckt, unterdrückt, niedergemacht worden.
Sie haben die dann rausgearbeitet durch Trommeln.
Schicht für Schicht rausgetrommelt, genau.
Wie stark haben Sie sich, würden Sie sagen, nochmal durch diese 7 Jahre, die Sie in Indien waren, verändert?
Naja, heute rückblickend, wenn wir ja auch mit vielen großen Problemen rangehen, war es dann doch eine Universität. Es war halt eine Universallehre übers Leben. Ich habe ja nicht nur Unterricht bekommen, sondern Indien hat mir ja alles gegeben, inklusive Tuberkulose, Cholera, Malaria, Hakenwürmer. Ich war 88 bei Mutter Teresa, habe dort Menschen mit in den Straßen mit aufgehoben, habe sie nicht liegen lassen, habe sehr viele Infektionen geholt. Ich musste auch viele Krankheiten durchstehen. Und das prägt dich natürlich dann, weil du überlebst. Also gerade die Tuberkulose hat mir fast das Leben gekostet.
Ihr Freund ist in Indien geblieben. Was hat Sie dazu gebracht, wieder nach Deutschland zurückzukehren?
Meine Mama. Ich wollte sie einfach wieder sehen. Sie hat mich immer gehen lassen, aber am Geburtstag wollte ich dann immer da sein. Ich musste aber zu der Zeit über die Schweiz immer einreisen, über die Schweiz, über die grüne Grenze, weil sonst hätten mich ja sofort die Feldjäger in die Bundeswehr eingeführt. Also bin ich im September, wenn meine Mama Geburtstag hat, immer wieder mal kurz in Europa gewesen, sie besucht. Und dann habe ich mich in eine Frau verliebt, hier in der Nähe von Mainz. Und die hat mich dann festgebunden hier. Und dann habe ich Theaterleute kennengelernt, das Zelttheater Chapiteau hier. Dann habe ich denen geholfen und habe denen deren finanziellen Probleme gelöst. Und somit hat es mich peu à peu wieder sozialisiert in Deutschland.
Sie sind dann in die Künstlervermittlung reingerutscht und waren ja vom Thema Zirkus auch schon von jeher sehr fasziniert.
Ja.
Und daher hat es ganz gut gepasst. Was hat Sie an diesem Zirkusdasein so fasziniert? Ach,
bis heute interessiert mich der Zirkus total. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der einzige Kulturbeitrag war, entweder nach Ingolstadt zu fahren und Jim Knopf und die Lokomotive anzuschauen, das Schultheater, oder wenn der Zirkus kam. Und der Zirkus hatte natürlich immer dieses Fremde, dieses Andere, dieses Faszinierende auf das Kindheit schon ausgewirkt. Und ich halte das kollektive Zusammensein in einem Zirkus total wichtig, aber auch, dass jeder Mensch seine Chance hat, im Zirkus nochmal seinen Weg zu gehen, ähnlich wie im Sport. Also der Zirkus war schon immer die Chance, die Leute, die außerhalb am Rande der Gesellschaft zu stehen, ihre besonderen Fähigkeiten einzubringen. Ach, ist einfach wunderschön.
Sie sagen ja heute noch, dass Unternehmer von Künstlern viel lernen können. Was zum Beispiel?
Seinen bedingungslosen Weg zu gehen, seine Bestimmung nachzuverfolgen. Und dann finde ich schon so, dass die Kunst und die Wissenschaft in einem Verhältnis steht, bedingungslos zu experimentieren. Und diese Bedingungslosigkeit, die auch die Wissenschaft hat und die Kunst hat, das ist total entscheidend. Eine Gesellschaft ohne Künstler würde nicht eine Festigkeit haben, ihre Aufgaben zu bewältigen. Gerade im Fall des Trostes, der Hoffnung geben, das nach vorne geben und so weiter. Also sind genauso wichtig wie Wissenschaftler.
Ja, umso trauriger, dass sie momentan so Riesenprobleme haben aufzutreten.
Wir sollten alles drum tun, weil wir kämpfen im Moment. Ich kämpfe auch seit ein paar Jahren schon zum Beispiel in den Veranstaltungen, die wir machen, dass wir keine Musik mehr vom Band ablaufen lassen, sondern immer Live-Musiker dabei haben, auch an Kongressen, auch an wissenschaftlichen Kongressen. Jede Gage zählt.
Aus der anfänglichen Künstlervermittlung und dem Kulturmanagement ist Ihre Agentur Cirque entstanden, die mehrfach als kreativste Agentur Deutschlands ausgezeichnet wurde. Sie haben derzeit 46 feste Mitarbeiter in Wiesbaden und 1200 in diversen Ländern, die immer wieder frei für Sie arbeiten. In wie vielen Ländern sind Sie aktiv?
In jedem, also auch auf dem Ozean, wenn es sein muss. Also wir sind wo immer man uns braucht, sind wir auch da. Das haben wir uns in den letzten 25 Jahren erarbeitet. Das kann in Krisengebieten sein, das kann in neuen Wirtschaftsbetrieben sein. Also wo man uns braucht, da sind wir.
Einfach weil die Firmen, für die Sie arbeiten, wie Adidas oder BASF, international aufgestellt sind und Filialen in der ganzen Welt haben.
Ja, und genau deswegen. Also für die Firmen, die wir zusammenarbeiten, und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich ganz bewusst 2002, 2003 die Konzerne angeschaut, von denen wir glauben, die haben ein höheres Lösungspotenzial wie ein Konfliktpotenzial. Und die Firmen, die arbeiten alle global.
Wenn ich Sie jetzt als Eventagentur bezeichnen würde, würden Sie sich vermutlich wehren, oder?
Ja, einerseits. Auf der anderen Seite würde ich es auf Deutsch übersetzen und würde das Thema Ereignis sehen. Und wenn ich philosophisch es sehe, wie Žižek, dann würde ich sagen, wir sind die Menschen, wie die Pandemie, die wir erleben, ist ein Ereignis. Also braucht es Menschen, die mit dem Ereignis umgehen und aus dem Ereignis eine nächste neue Realität schaffen. Also ich bin natürlich durch und durch ein Eventler und liebe es, aber die Ereigniskultur hat so eine große Kraft, um nach vorne zu gehen, dass ich mich halt eher sagen kann, wenn man heute Hupfburgen oder andere Sachen aufstellt, dann ist das eine andere Kategorie, wie wir uns sehen, wo wir wirklich dran glauben, die unglaubliche Kraft des kreativen Moments.
Sie machen zwei verschiedene Dinge, die ich jetzt mal voneinander trennen würde. Sie machen einmal das, was Sie als Live-Kommunikation bezeichnen bei Unternehmen. Mal für Leute, die sich nicht so in der Wirtschaft oder im Bereich von Marketing auskennen. Was ist das? Ganz einfach
erklärt. Live-Kommunikation ist die stärkste Kommunikation, die wir haben. Alles, was das Thema Veranstaltungen anbelangt, wenn wir 1:1 mit dem Kunden sprechen.
Also sind dann doch letztlich Events?
Ja, genau. Es sind Events, die wir kreieren, aber die einen starken Prozess vorher haben und einen starken Prozess danach haben. Mit viel Werteorientierung, mit viel Philosophie, mit viel Ausrichtung einen tatsächlich schöpferischen Moment zu haben.
Und Sie machen nicht nur diese Live-Kommunikation, sondern Sie machen auch sogenanntes Kreativ-Consulting. Wenn jetzt Firmen wie BASF, E.ON, Adidas einen klassischen Unternehmensberater beauftragen. Da geht es um Zahlen, da geht es um Daten, um Fakten, um Fragen, wie kann ich das Unternehmen wirtschaftlicher machen? Mit welchen Fragestellungen kommen die Unternehmen zu Ihnen?
Meistens in der Transformationsfrage, also wie transformiere ich das Erkannte, also wenn jetzt eine klassische Strategieberatung dazugenommen werden oder klassische andere Beratungen, dann sind das eben, wie Sie gerade erwähnten, betriebswirtschaftliche oder strategische Themen. Wir kommen dazu, wenn es um die Emotionen geht, wenn es um das Verständnis geht, wenn es um Empathie geht, wenn es darum geht, etwas anzunehmen, sich wirklich zu verändern zu wollen. Da sind wir ziemlich stark drin.
Also sprich, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, wir wollen in den nächsten 5 Jahren die und die Werte realisieren,
Ja, genau.
Wie also, kommen wir da hin? Dann werden Sie der Ansprechpartner.
Ja, genau. Wenn Sie den gesamten DAX rauf und runter schauen, dann hat es nach der Lehman Brothers Desaster eine Zensur gegeben, dass in jedem von den DAX-Unternehmen neue Governance-Strukturen eingeführt worden sind. In jedem von den DAX-Unternehmen sind neue Werte gesetzt worden. Das waren dann Zielkulturen, da war man noch nicht. Und wie man diese Zielkulturen, die man sich gemeinsam gesetzt hat, erreicht, da holt man uns damit dazu.
Was machen Sie denn, damit die Manager und Führungskräfte, die Sie dann beraten, Antworten auf die Fragen finden? Wie komme ich dahin?
Betroffenheit und Inspiration. Manchmal schockiert man sie ein bisschen. Also wenn ich über Transformation spreche und wenn wir dann unsere Learning Journeys durchführen, fange ich zum Beispiel liebend gerne an mit Christoph Schlingensief. Ich habe mit Christoph arbeiten dürfen. Und
also dem Autor und Filmregisseur, der dann verstorben ist an Krebs.
An Lungenkrebs, genau. Und der Lungenkrebs ist ja auch noch eine ganz bittere Realität, weil ja Tag für Tag die Luft wegbleibt. Christoph hat einen wunderschönen Abschied gemacht und allen drum und dran. Und dann sage ich oft, Transformation ist eben nicht das, was man gewollt hat, sondern das, was man aufgezwungen bekommen hat. Also wir müssen uns ja im Moment manche Dinge wirklich loslassen, an die wir uns gewöhnt haben. Sie haben keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Also wir müssen neue Materialien finden. Das Plastik ist einfach zur Pest geworden in der Natur. Klar, es gibt keinen Platz in der Natur. Wir müssen neue Energiethemen suchen. Wir brauchen eine neue Mobilität. Wir brauchen vor allem auch ein ganz neues Bezug zu unseren Lebensmitteln wieder. Also alles das zeigt an, dass wir es loslassen müssen, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir weiterhin in einer gesunden Zivilgesellschaft leben wollen.
Und Sie haben ja gesagt, Sie machen auch ein bisschen Schocktherapie mit den Managern oder Führungskräften, um die halt auch zu einem anderen Blick auf die Dinge zu bringen, zu einer anderen Perspektive. Machen Sie mal ein konkretes Beispiel. Was machen Sie mit denen?
Ja, zum Beispiel, wenn wir 300 Führungskräfte einladen und sagen, Leute, jeder muss sich vorbereiten, als ob er selber der Vorstand wäre. Jeder müsste eine Eröffnungsrede halten. Also nicht nur die Vorstände, sondern alle Teilnehmer. Dann kommen schon mal alle ganz anders an die Veranstaltung hin, weil es könnte ja Sie treffen, dass wir Sie auslosen und sagen, Sie gehen jetzt auf die Bühne und müssen das sagen, warum wir für dieses Unternehmen arbeiten sollten, warum ich hundertprozentig mit meinen Werten hinter diesen Unternehmenswert steht. Und dann sind schon mal alle 300 Zuhörer ganz anders wach.
Und Sie machen aber auch Sachen, ich habe zum Beispiel in einer Wirtschaftszeitschrift ein Foto gesehen, da rannten ein Manager nachts im Bademantel am Strand entlang, um irgendwie in der See zu baden. Also sowas machen Sie auch.
Ja, also ich bin ein überzeugter Winterschwimmer, wie viele Menschen in Russland auch oder wie Goethe es auch war. Und diese Bademantel waren einfach so, dass wir in der Früh um 6 Uhr aufgestanden sind, im November bei 8 Grad gemeinsam mit denen, die freiwillig wollen, mal mit mir gemeinsam in der Früh bei 7 Grad, es war in Bulgarien, gemeinsam ins Meer gehen bei 7 Grad.
Und was soll das bringen? Also ich meine, dass es ein Schock ist, ist klar.
Also machen Sie es mal. Sie werden sehen, es ist Ihr schönster Tag. Es ist wirklich gut, eiskalt zu schwimmen in der Früh. Wir sind Stresssystemler. Unser System braucht ein bisschen Widerstand, um alle unsere Kräfte zu aktivieren. Das ist eine Selbsterfahrung, die man einfach dann dementsprechend macht. Im selben Event sind aber auch andere Menschen in einer Schweigehöhle gehockt oder sie haben in der Früh eine Stunde lang Goethe zitiert. Also es konnte sich jeder auswählen, wo er sagen kann, dann möchte ich eine neue Erfahrung machen. Winterschwimmen kann ich jedem raten. Also wenn es jetzt dann wieder um die Grippe geht in ein paar Monate, geht kalt duschen, geht kalt schwimmen. Wunderbar.
Und Sie hoffen, dass die Leute dadurch, dass sie was ganz anderes machen wie sonst, tatsächlich einen anderen Blick auf die Dinge bekommen und vielleicht eher eine Lösung für ihre Probleme genau, finden.
Richtig. Manchmal ist also ganz entscheidend, wenn wir an einer Lösung suchen, wie jetzt dann den Virus, dann den Impfstoff oder wenn wir nach der nächsten Technologie suchen oder nach einer Managementaufgabe, dann verdichtet der Geist sich sehr und konzentriert und fokussiert. Ich glaube, dass dann manchmal ein Handlungsspielraum da sein muss, ein Spielraum, in den ich komplett spielerisch das nochmal angehe, damit ich wieder neu angehen kann. Also ich glaube ganz stark an den spielerischen Aspekt in der Findungsphase.
Was ist denn in Ihren Augen die größte Herausforderung, vor denen Unternehmen derzeit stehen?
Die Menschen mitzunehmen, sie auf Augenhöhe zu sehen, zu akzeptieren. Wenn ich 75.000 Menschen habe, egal ob der 30 oder 40 oder 50.000 Euro Jahresgehalt hat oder 400, heute sind die Menschen mündig, sie sind aufgeklärt. Jeder Einzelne ist ein Mensch, der den anderen wieder aufbauen kann und das muss man akzeptieren lernen.
Ein Problem, denke ich mal, ein globales ist der Wandel hin zu einer digitalen Welt, zu einer Welt, in der künstliche Intelligenz in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Viele Arbeitsplätze dadurch vermutlich ersetzt werden, ganz andere Arbeitsplätze. Arbeitsplätze entstehen. Da liegt ein gigantischer sozialer Sprengstoff drin. Was müssen denn Firmen Ihrer Ansicht nach machen, damit es nicht zur Explosion kommt?
Wertschätzung, Respekt ausdrücken von den Menschen, mit sich wirklich einzufühlen. Und ganz klar zu fragen, ob die Lösung von heute nicht das Problem von morgen ist. Gucken Sie, wir haben in den 50er, 60er Jahren Kunststoff maximal abgebaut, um Holz zu sparen. Wie die Firma Lego zum Beispiel, die ja vorher nur Holzspielzeug hatte. Und dann haben sie sich bewusst in den 50er Jahren entschieden, ein neues Material herzunehmen. Genauso hat man sich Verpackungen, dass man Lebensmittel überall hinbringen kann. Heute sind diese Lösungsansätze, gerade in der Einwegverpackung, unser größtes Problem. In der künstlichen Intelligenz habe ich große Sorge, dass wir heute als Lösung für eine Gewinnsteigerung hernehmen, morgen schon unsere größten Probleme sein können. Die Geschichte hat uns das schon wunderbar gelernt. Also wenn man in die Medizingeschichte schaut, war die Pharmazie diejenigen, die das Penicillin erfunden hat, die das Aspirin erfunden hat. Aber dieselben Leute haben Heroin mit auf den Markt gebracht. Und wir müssen sehr genau gucken, dass wir die Kompetenz haben, was ist gut für uns und was lassen wir bitte weg, damit sie nicht die nächsten 100 Jahre in der Gesellschaft denselben Schaden anrichten wie zum Beispiel Heroin, was Bayer für 20 Jahre verkauft hat.
Können Sie denn verstehen, dass es Menschen gibt, die, was die Entwicklung des Arbeitsmarktes betrifft, nicht nur wegen Corona, sondern einfach im Hinblick darauf, was auf sie zukommt, auf diese ganzen Umwälzungen, die sie vielleicht auch ihren Job kosten werden, dass sie richtig Angst haben vor der Zukunft?
Ja, weil wir eine grundsätzliche Interpretation des Menschen verkehrt haben. Der Mensch an sich ist keiner, der irgendwo sitzt und auf einen Job eigentlich wartet. Wir sind alles Macher, wir können uns selber versorgen. Unser ganzes Bildungssystem ist aber seit Jahrzehnten aufgerichtet, die Leute so zu qualifizieren, dass sie einen Job machen. Jeder von uns ist ein Unternehmer, jeder von uns ist ein selbstständiges Wesen. Und unser Bildungssystem richtet sich nicht darauf, Unternehmer, selbstständige Leute nach vorne zu bringen.
Da darf man natürlich, wenn man Unternehmer sein will, auch keine Angst vorm Scheitern haben. Also keine Angst, auch mal einen Flop zu landen. Sie haben viele Erfolge gefeiert. Mussten Sie auch Flops beklagen?
Ja, ganz oft. Darüber spricht man halt dann nicht so oft.
Tun sich keinen Zwang an. Ich höre Ihnen gerne zu. Was war denn Ihr größter Flop?
Flop weiß ich nicht, aber Enttäuschungen dann. Also ich habe zum Beispiel 2 Jahre lang versucht, im Staatstheater in Wiesbaden eine Kantine aufzubauen und habe alles Mögliche investiert und letztendlich dann an den bürokratischen Mühlen der Vergabe und der Ausschreibung gescheitert und habe Hunderttausende von Euro dabei verloren. Das tat weh, weil man auch dachte, dass man wirklich etwas schaffen kann. Und ansonsten, klar, scheitere ich ganz oft, also am Vorhaben. Aber ich sehe auch immer, man braucht die Ideen. Aus den Scheitern der versuchten Ideen entsteht der Humus, aus dem neue Ideen wachsen. Also man sollte nie Angst haben, sich was auszudenken, was zu probieren. Letztendlich landet das alles in einem großen kreativen Topf, aus dem wieder was Neues entsteht.
Jetzt schlägt Ihr Herz ja für eine ganz besondere Art von Unternehmertum, sogenannten Social Business Unternehmen, Sozialunternehmen. Was unterscheidet ein normales Unternehmen von einem Social Business Unternehmen?
Hauptsächlich der Umgang, dass ich sagen kann, hier gibt es ein Problem, dieses Problem möchte ich lösen. An diesem Problem möchte ich mich nicht bereichern persönlich, sondern ich will wirklich das Problem lösen. Das heißt, es ist eine Non-Dividend-Company, also es werden keine Dividenden ausgeschüttet und es wird keine Gewinnteilung gemacht, sondern der Gewinn wird immer wieder reinvestiert, um das Problem zu lösen. Ich sage jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich mir die größte und gefährlichste Zielgruppe in die Armut in Deutschland abzurutschen, sind alleinerziehende Frauen. Wenn ich sagen kann, ich möchte etwas tun für die alleinerziehenden Frauen, damit sie sich selbstständig machen können, damit sie ihren eigenen Weg wiederfinden können, damit sie einen nächsten Job finden können, dann möchte ich mich nicht an diesen Leid der Frauen für mich persönlich bereichern, sondern sage, ich lasse alles, was ich dort an Gewinn dann erwirtschafte, im Unternehmen, um den Nächsten zu helfen.
Sie selbst haben 2004 Ihr erstes Social-Business-Unternehmen gegründet, das Café Perfect Day in Wiesbaden, heute noch mit einer Filiale in Frankfurt am Flughafen. Wie sind Sie dazu gekommen, ein Café zu gründen?
Ja, ich wusste ja gar nicht, dass es ein Social-Business ist. Mein Freund, von dem wir gesprochen haben, der in Indien lebt, den habe ich besucht. Und der hat 3 Kinder und dann sagte der 3. zu mir, Hans, ich brauche dringend $6.000, damit ich meine Kinder zur Schule schicken kann. Sie haben keine indische Staatsangehörigkeit und dadurch kann ich nicht sie haben die Public-Schule schicken, also muss ich sie in eine Privatschule schicken. Und dann habe ich gefragt, ja, was wächst jetzt in deinem Wald und was hast du da? und dass er eine Permakultur ist, hat der Kardamom, Pfeffer und allem drum und dran. Und damit kann man aber nichts anfangen, keine 6.000 Euro. Da ich wohlhabend war zu der Zeit, dachte ich mir dann, okay, dann gebe ich ihm halt 120.000 Dollar und dann hat er für die nächsten 20 Jahre seine Ruhe und das Problem sei gelöst. Das wollte ich nicht, weil ich seine Würde weggenommen hätte. Und dann sagt er mir, er hat Kaffee. Also so, Kaffee ist gut, habe ich gesagt. Dann bin ich nach Wiesbaden, also in die Fußgängerzone rauf und runter und habe zwei Leute gefunden, die einen Kaffee aufgemacht haben. Und dann gesagt, Leute, ich steige bei euch ein, ich finanziere euch alles, aber ihr fliegt nach Indien, sagt zu meinem Freund, wie man den Kaffee pflückt, wie man ihn macht, wie man ihn aufbereitet, dass es die beste Kaffee wird, das gibt. Er hat so ungefähr eine Tonne bis eineinhalb Tonnen. Und das haben wir dann gemacht und dann wurde das sehr erfolgreich. Ich habe mein Know-how reingelegt und auf einmal kam der Frankfurter Flughafen und dann wurden aus diesem Geschäft auf einmal ein richtiges Geschäft. Ich wollte aber nie Geld verdienen anhand von meinem Freund. Also habe ich alles gemacht, um neue Wälder zu kaufen und das lebt jetzt seit 14, 15 Jahren und jetzt wird es weitergehen.
Wie viele Menschen leben jetzt von diesem Kaffeeprojekt?
Wir haben eine Schule mit 54 Schülern, also wir betreiben eine Krishnamurti-Schule in Indien, in Tindigul in der Nähe und unterstützen immer den restlichen Fehlbetrag. Wir haben einige Bauern und jetzt haben wir das erste Café des Direct Tradings auch in Äthiopien und jetzt rolle ich das aus und versuche in Äthiopien, aber auch in Indien mehrere Farmern damit reinzutun. Wir sind im Direct Trading im Coffee mittlerweile eine Legende und viele haben uns nachgemacht. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Leute das davon leben. Wir versuchen ein gutes Beispiel zu sein und sind eine Open Source, das jeder nachmachen kann. Wir zahlen aber fürs Kilo Rohkaffee. Der Weltmarktpreis war heute in der Früh bei 1,92. Wir zahlen 6,50 Euro. Fair Trade zahlt ungefähr 3.
Damit die Bauern, die Kaffeebauern auch gut leben können
davon. Nicht nur der Kaffeebauer, sondern die Menschen, die bei uns temporär pflücken, die 30 Frauen, die uns Erntehelferinnen sind, die Frauen, die mit uns auch in den Wald reingehen. Wir kennen jede einzelne Person und schauen, dass jeder in seinem Verhältnis etwas mehr bekommt wie sonst.
Ein Jahr, nachdem Sie das Perfect Day gegründet hatten, sind Sie dem späteren Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus zum ersten Mal begegnet, dem Erfinder der Mikrokredite, der damals auch die Idee des Social Business gepredigt hat. Ist Ihnen durch die Begegnung mit ihm erst klar geworden, ich bin ja Sozialunternehmer?
Ja, genau sowas. Da ich ja nie studiert habe, aber Professor Yunus kann das ganz gut, den Rahmen, das Framework dafür zu erklären. Und zwei Jahre später hatte ich ihn dann in der KfW-Bank und den anderen ihm geholfen, pro bono den Auftritt zu machen. Und dann habe ich ihm zugehört und dann gesagt, das ist das, was ich mache. Also mein ganzes Leben lang. Du siehst ein Problem, du setzt ein Geschäftsmodell dahinter, löst das Problem und reinvestierst wieder alles, was du hast. Und dann hat es mich total angetan und wie gesagt, ich war sehr erfolgreich, hatte 12 Unternehmen, habe Millionen zu der Zeit verdient und dann saß ich mit meinem ältesten Sohn zusammen, der war 14 und dann habe ich den Jakob gefragt, Jakob, wollen wir denn unseren Wohlstand jetzt behalten oder kann ich es zurückgeben? Ich hatte das große Gefühl, da ich ja nicht an Geld hänge, hatte ich das große Wunsch, das Glück, was ich hatte, also viele finanziellen Ressourcen, die ich aufgebaut habe, einzusetzen, dass es was anderes tut. Und hat mein Sohn gesagt, klar, mach. Und dann habe ich mich entschlossen, 7 Jahre eigentlich für Professor Yunus zu arbeiten. Das Gefährliche bei ihm ist, das wurden keine 7 Jahre, sondern das geht jetzt wahrscheinlich bis zum letzten Schnaufer. Das kann man nicht mehr weg. Meine Kinder haben es auch übernommen. Und wir stehen hinter diesen Werten, dass wir mit unternehmerischen Handlungen nicht nur unsere eigene Familie gut versorgen können, sondern immer etwas mehr haben, dass man sich um etwas anderes mitkümmern kann.
Und Sie versuchen ja auch, andere Unternehmen für Social Business zu begeistern. Also, dass andere Unternehmen erstmal von der Idee erfahren und diese Idee zur Problemlösung auch aufgreifen. Stoßen Sie da heute auf offenere Ohren als noch vor 10 Jahren zum Beispiel?
Ja, es hat sich sehr etabliert. Die Universitäten haben das in ihre Programme aufgenommen. Aber wenn Sie jetzt gucken, in den großen Konzernen wird immer entschieden, von all den Ideen, die in der Pipeline sind, welche macht man? Und man macht die, die, sage ich jetzt mal, einen Return of Capital Invest über 9% erzielen. Also zwischen 9% und 27%, wie bei Microsoft. Und dann konzentriert man sich, je mehr ich Geld verdiene, das mache ich. Es gibt aber tausende von tollen Ideen, da sind 1, 2, 3 oder 4% ROSI mit drin. Und die würden einen irrsinnigen Impact für die Ärmsten der Ärmsten machen oder für uns oder für die Gemeinschaft oder für die Gesellschaft. Also ich versuche immer, das zu inspirieren. Ihr habt doch so viele Lösungen. Ich weiß, damit kann man jetzt keine 10% einen Return of Capital Invest machen. Aber die Lösung an sich, das Patent, die Sache könnte doch so vielen Menschen helfen. Und da habe ich schon Gehör. Aber nicht nur Gehör, sondern es breitet sich immer mehr aus, die Erkenntnis, dass wir neu bewerten müssen, dass wir die Bilanzen anders machen müssen. Wir müssen einfach nicht nur nach der Kapitalmaximierung streben, sondern auch nach der Gemeinschaftskohäsenzkreierung. Und da finde ich gutes Gehör im Moment. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Moment, in dem meinetwegen mehr Menschen gezielt Aktien von DAX-Konzernen kaufen, die auch ethisch operieren, dass es für die Firmen dann auch wieder rentabel wird.
Ja, unbedingt. Also die Rentabilität und die Gewinnmaximierung sind zwei verschiedene Ebenen. Also die Rentabilität kann man immer relativ schnell erreichen. Strebe ich durch meine Investoren und durch die Kapitalanlage eine Gewinnmaximierung an? Ja oder nein? Die Gewinnmaximierung, also immer die Entscheidungen daraufhin zu treffen, den maximalen Gewinn zu haben, das macht uns krank.
Und da sagen Sie, das ist eigentlich kein Wirtschaftsmodell für die Zukunft mehr?
Nein, das geht nicht mehr. Das hat uns dazu betrieben, dass wir so wahnsinnig sind, den spekulativen Bereich im Vordergrund zu stellen. Und obwohl wir heute wissen, dass jedes Leben das Leben zählt, tun wir in den spekulativen Bereich wie Gold, vernichten wir im Amazonas wahnsinnig viele Lebensvielfalt, um Gold rauszuholen, um unseren Kindern Sicherheit zu geben. Und dabei wäre das wahre Gold das Leben, was dort wäre. Also wir müssen einfach komplett neu bewerten, was wirklich wichtig ist.
Das wollen Sie ja auch schaffen, indem Sie große Kongresse organisieren, um Menschen, die tolle Ideen haben, mit anderen zu vernetzen, die ebenfalls tolle Ideen haben oder ihnen eben helfen können, ihre Ideen zu verwirklichen. Gerade haben Sie so einen Kongress in München organisiert, Summer of Purpose hieß der, Sommer der Ziele, der Bestimmung. Sie hatten den Anspruch, führende Denker und Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur zusammenzubringen. Wer war da zum Beispiel da?
Ja, aus der Politik haben wir die Unterstützung bekommen von Herrn Schäuble, das ist als Bundestagspräsident, Herr Söder, Steinmeier, und das war sehr gut abgedeckelt, das muss man sagen. Ansonsten hatten wir dann die Value Balancing Allianz, die Sauri Davor von der BASF, wir hatten den Peter Schwarzenbauer vom Unternehmertum, ehemaligen BMW-Vorstand, Dr. Tyson, und wir hatten 8 junge Ärzte. Wir hatten wahnsinnig gute, viele junge Pioniere dabei, und wir hatten 3 Tage und haben immer 51 Gäste gehabt und 6000 Leute quasi, die digital mitgewirkt haben. Das war ein Riesenerfolg.
Es sollte um nichts Geringeres gehen als um die Beantwortung zweier relevanter Fragen. Einmal A, wie können wir aus der globalen Krise rauskommen, und B, welche Art von Wirtschaft können und wollen wir in Zukunft haben? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie können wir aus der globalen Krise rauskommen? Ich nehme an, Sie meinen damit mehr als nur die Corona-Krise.
Ja, klar. Also die Corona-Krise ist eine temporäre Krise. Die andere ist die Katastrophe, die anbahnde. Also da, wo wir wie auf einen Clip zu laufen.
Also wenn wir Klimaerwärmung meinen Sie?
Klimaerwärmung, aber auch der gesamte Umgang mit Ressourcen, Materialien, mit Menschen, das Zwischenmenschliche. Ich meine nicht nur die Klimakatastrophe. Wir haben immer noch keinen respektvollen Umgang mit den Menschen, die für uns die tägliche Arbeit machen. Jedes Textil, das wir tragen, sind Hände dahinter. Es wird nichts automatisch gemacht. Mir geht es auch sehr viel um das, wenn wir 8 Milliarden Menschen sind. Und wie gehen wir untereinander um und wie ist das Vermögen verteilt? Das ist eine große Aufgabe in der Globalisierung oder in der Weltgemeinschaft. Das Zweite, was die Weltgemeinschaft hat, wir sind auf dem Weg, unseren Lebensraum zu zerstören. Was dort war, das waren auch die Astronauten, das Verständnis, was wir, glaube ich, dass wir von einer Globalisierung hin müssen zu einem Verständnis, was braucht eigentlich der Planet. Vor 75 Jahren hat der Mensch den Menschen sitzen müssen mit den Menschenrechten, weil wir uns in einer Entartung sich gegenseitig zerfleischt und umgebracht haben und massakriert haben wie nie zuvor. Und da sind die Menschenrechte entstanden. Wir glauben, wir brauchen heute sowas, dass alles Lebendige eine Stimme hat und dass wir das Lebendige vor dem Menschen schützen müssen, weil sonst rotten wir nicht nur uns als Gattung aus, sondern wir sind auf dem Weg, wenn wir weiter so machen, tatsächlich das Leben an sich, den Superorganismus Atmosphäre, so zu destabilisieren, dass fast gar nichts mehr geht. Und das ist die Diagnose, die wir haben.
Wie Sie denn auch Lösungsideen entwickelt?
Wenn du eine ganz klare Problemstellung hast, also wenn dir heute jemand sagt, du hast Krebs und du musst eine Chemotherapie machen, dann sagst du vielleicht, dass du nach Alternativen suchst. Wenn er dir ganz genau zeigt, wie hoch das der Krebs schon fortgezogen ist, wie weit das ist, wenn die genaue Diagnose da ist, dann werden sie auch in die Therapie gehen. Sonst würden sie das nicht tun. Genauso ist es auch so, wir müssen ehrlich und aufrichtig schauen, wo wir stehen, und dann gemeinsam alle anpacken, dass wir es umdrehen. Ich sage nicht, dass es verloren ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen können. Es kommt nur nicht von alleine. Es ist ein irrsinniger, starker Kraftakt vor uns, wenn wir das umdrehen wollen.
Wenn wir nicht einfach sagen, wir wollen jetzt auf alles verzichten, wie können wir vernünftig wirtschaften, um den Prozess umzukehren?
Mehr Gemeinschaftsbewusstsein, das ist das erste Entscheidende, was ich sage. Und das zweite ist zu erkennen, dass wir verzichten müssen. Es geht einfach nicht anders. Also wenn ich heute, ich nehme mal einen einzelnen Körper, wenn ich an Fettleibigkeit leide, wenn ich 120 Kilo habe und 130, mein Blutdruck steigt, ich habe das und das und das, habe die und die Diagnose schon, dann muss ich verzichten. Dann muss ich aufhören zu rauchen, dann muss ich aufhören, das Bier zu trinken. Ja, es wird ohne Verzicht wird es nicht gehen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Verzicht nicht etwas Schönes. Vielleicht macht mich der noch glücklicher. Also ja, aber ohne Verzicht werden wir das nicht haben. Also wir werden nicht so weiterleben können. Es ist no go, da ist kein Schritt mehr zurück. Also es geht nicht mehr zurück, wo wir waren.
Aber es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, dass man neue Techniken erfindet, die bestimmte Dinge wieder möglich machen. Also wenn wir an Fliegen denken, dass man zum Beispiel Flugzeuge haben, die eben nicht so viel zur Klimaerwärmung beitragen.
Ja, ich träume sogar vom Flugzeug, das oben die Luft reinigt. Also wir nennen das kreative Verantwortung. Seit 2006 versuche ich das in jeden Konzern reinzubringen. Wir brauchen keine Auto, die weniger Emissionen haben. Wir brauchen Auto, die Luft reinigen. Wir brauchen kein Flugzeug, die weniger schädlich sind. Wir brauchen, das Reisen muss positiv werden. Also wir brauchen von der Nachhaltigkeit, also der alte Grundsatz der Förster, ich pflanze genauso viele Bäume an, wie ich wieder wegnehme. Ich muss mehr zurückgeben, wie ich nehme.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Reitz. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte. War sehr spannend und ich habe auch noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal kurz unter den Tisch und ich dachte, jetzt wo es so heiß ist und uns noch ein paar sehr heiße Tage vermutlich bevorstehen, da dürfen kühle Drinks nicht fehlen, damit man einen klaren Kopf hat. Sind jetzt natürlich keine alkoholischen, sondern antialkoholische, aber hier sind 100 ganz coole Ideen für kalte, erfrischende Getränke. Und weil das Auge ja quasi mit isst und mittrinkt, kriegen Sie auch Strohhalme dazu. Aber natürlich jetzt keine aus Plastik.
Wunderbar.
Sondern Strohhalme, die aus Resten aus Apfelfasern sind, die bei der Apfelsaftherstellung ohnehin entstehen. Das war so eine Geschäftsidee von jungen Leuten, die gesagt haben, wir nehmen was, was ohnehin als Abfall abfällt, pressen das zusammen und wir erzeugen kein Plastik und das Röhrchen kann man dann auch noch knabbern nebenbei.
Ja, es gibt immer freudige Lösungen.
So ist es. Ich wünsche Ihnen viele kühle Stunden mit den Drinks, weiterhin viele gute Ideen und danke, dass Sie hier waren.
Bitte, sehr gerne.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.